Wenn ich eine Ehe schließe oder Ehe eingehe, dann schließe ich ja im Prinzip einen Vertrag mit Rechten und Pflichten. Und das, glaube ich, ist nicht allen, die heiraten, bewusst.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gut zu wissen, dem Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Heute geht's um das Thema Ehevertrag und bevor ich Frau Rechtsanwältin Doktorin Julia Konzett bei mir begrüßen darf, hier noch drei Fakten zum Thema. In einem Ehevertrag in Österreich werden vor allem finanzielle und rechtliche Aspekte im Falle einer Scheidung geregelt. Einen Ehevertrag aufsetzen kann entweder ein Rechtsanwalt, eine Rechtsanwältin oder ein Notar, eine Notarin. Die Kosten für einen Ehevertrag hängen von seinem Umfang ab. Herzlich willkommen, Frau Rechtsanwältin Doktorin Julia Konzett. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sind Spezialistin unter anderem für Ehe- und Familienrecht und wir sprechen heute über das Thema Ehevertrag. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung, Frau Brader.
Wie gefragt ist denn dieses Thema? Gibt es viele Eheleute, die vor oder nach der Hochzeit zu Ihnen kommen und einen solchen Ehevertrag aufsetzen möchten?
Also es ist in letzter Zeit zu beobachten, dass die Nachfrage steigt, würde ich sagen, wenn man bedenkt, dass die Statistiken sagen, dass es in Österreich so im Durchschnitt 40.000 Eheschließungen pro Jahr plus minus gibt und im Laufe der Jahre circa 40% davon wieder geschieden werden. Man hat so durchschnittliche Dauer der Ehe von 10 Jahren berechnet, zeigt sich und empfiehlt sich immer zusehends, einen Ehevertrag abzuschließen.
Also ist das etwas, was eher in letzter Zeit in Mode gekommen ist, und Anführungszeichen, oder hat es das früher eigentlich auch schon gegeben?
Es hat es immer gegeben. Ich glaube, dass die Intention, einen Ehevertrag abzuschließen, sich verändert hat. Grundgedanke war ja ursprünglich oder früher immer der, wenn jemand Vermögenswerte in die Ehe einbringt, dass die sichergestellt sind für den Fall der Scheidung. Es zeigt sich auch durch die Veränderung der Gesellschaft, würde ich erst einmal sagen, dass oft später erst geheiratet wird, dass viele sich bis zu dem Zeitpunkt der Ehe schon eigenes Vermögen erwirtschaftet haben oder eine Wohnung gekauft haben, dass auch aus diesen Gründen oder Aspekten her ein Ehevertrag geschlossen wird.
Also es hat eigentlich hauptsächlich oder ausschließlich finanzielle Gründe, dass man einen solchen Ehevertrag aufsetzt?
Ich würde sagen, es ist der Hauptgrund, finanzielle Aspekte, eben zur Sicherstellung von eingebrachten Vermögen. Kommt aber auch immer wieder vor, dass familiäre Gründe bestehen, also dass die Familie sagt, naja, wenn ihr jetzt heiratet, dann wäre ein Ehevertrag sinnvoll, das auch aber wieder im Zusammenhang mit finanziellen Aspekten. Also wenn einer der Eheleute eine Erbschaft oder eine größere Schenkung erwarten würde, dass dann die Familie sagt, na, sichert das vorher ab. Es gibt zwar scheidungsrechtliche Bestimmungen, wonach Geschenktes in der Ehe oder auch Geerbtes nicht aufzuteilen ist, aber wenn es dann so wäre, dass zum Beispiel eine Liegenschaft geschenkt wird, dann die Liegenschaft bebaut wird gemeinsam während der Ehe, dann wäre das Diskussionspotenzial, oder wenn Vermögen, was eingebracht wird, erweitert, umgebaut, renoviert wird, dann vermischt sich ja während der Ehe das jeweilige Einkommen, das Vermögen, und dann gibt es Diskussionen für die Aufteilung.
Das heißt, in dem Fall, den Sie geschildert haben, wenn man eben zum Beispiel ein Haus auf einem geerbten Grundstück baut während der Ehe, dann ist es, wenn man jetzt keinen Ehevertrag abschließt, in Österreich so, dass es im Scheidungsfall ganz einfach gesagt halb-halb geteilt wird, egal wer wie viel hineingesteckt hat.
Nein, das stimmt so nicht. Man muss dann schauen, gibt es eine Wertsteigerung für die Liegenschaft durch die Bebauung? Dann gibt es hochspezielle Berechnungen und auch oberstgerichtliche Entscheidungen dazu. Grundsätzlich würde man eigentlich davon ausgehen, was jemand geschenkt bekommt, das bleibt bei dem, der das Geschenk bekommen hat. Wenn jetzt durch den Hausbau eine wesentliche Wertsteigerung gegeben ist für die gesamte Liegenschaft, dann gibt es eben spezielle Berechnungsmethoden, erstens das zu berechnen und zweitens dann, wie das aufzuteilen ist. Aber es zeigt einfach die Erfahrung, dass gerade in solche speziellen Fälle eine Regelung vorab nicht schaden würde. Was auch oft ein Thema sein könnte, wenn man Eheschließungen hat, wo unter Umständen man gemeinsam irgendwo im Ausland lebt, aber sagt, Wir sind Österreicher, wir wollen auch nach österreichischem Recht geschieden werden, dann wäre das auch ein Punkt, weshalb man einen Ehevertrag abschließt. Natürlich, manche sagen auch, jetzt verstehen wir uns gut, jetzt können wir über gewisse Punkte reden, wenn es zum Scheidungsfall kommt, dann gibt es vielleicht keine Gesprächsbasis mehr und wir möchten nicht dann über Kleinigkeiten streiten, wem was gehört. Also das sind auch solche Ideen oder weshalb man einen Ehevertrag schließt.
Haben Sie das Gefühl, dass der Ehevertrag als solches jetzt schon irgendwie in der Gesellschaft angekommen ist oder dass das immer noch so eine negative Behaftung hat von wegen, ja, du vertraust mir nicht oder so in Richtung, ja, brauchen wir sowas denn überhaupt?
Das ist auch immer noch da, dieser Aspekt. Aber ich glaube, bevor man überhaupt über den Ehevertrag zu denken beginnt, müssten sich eigentlich, glaube ich, einige bewusst werden, dass ja die Ehe an sich, also die Eheschließung an sich schon ein Vertrag ist. Mhm. Ich kann mich erinnern, bei der Hochzeitsmesse vor ein paar Jahren hat die Tiroler Rechtsanwaltskammer eben einen Stand gehabt zur Beratung. Und es war dann interessant zu beobachten, dass die meisten, die dort vorbeigegangen sind, so spaßhalber untereinander gesagt haben, schau, da können wir uns schon über die Scheidung beraten lassen, obwohl wir noch nicht mal verheiratet sind. Es zeigt sich eigentlich, wenn ich eine Ehe schließe oder eine Ehe eingehe, dann schließe ich im Prinzip einen Vertrag mit Rechten und Pflichten und das, glaube ich, ist nicht allen, die heiraten, bewusst. Wenn man das jetzt so vergleicht mit welchen, die sich ein neues Auto kaufen oder eine Immobilie kaufen, die bemüht sind und also darauf drängen, dass sie einen Vertrag haben, wo alle ihre Vorstellungen berücksichtigt sind, wo ihnen unter Anführungszeichen nicht viel passieren kann, ist es eigentlich im Vergleich dazu verwunderlich, dass man sich bei der Ehe da nicht so viele Gedanken macht.
Was sind jetzt solche rechtlichen Verpflichtungen und Regelungen, die man in einer Ehe eingeht, wo Sie sagen, das wissen die meisten nicht, dass sie das bei einer Eheschließung dem zustimmen oder sich dazu verpflichten?
Naja, solange die Ehe gut geht und man verheiratet ist, ändert sich nicht wirklich viel, sage ich. Es herrscht ja das Prinzip der Gütertrennung, das heißt, was ich einbringe und was ich erwirtschaft, gehört mir auch weiterhin. Wenn es aber dann zu einer Scheidung kommt, dann wird sozusagen alles, was während der Ehe angeschaffen, erworben, erspart worden ist, aber auch was man an gemeinsamen ehelichen Schulden eingegangen ist, in einen Topf geworfen und dann ist das aufzuteilen. Und das, glaube ich, ist vielen nicht bewusst. Ein anderes Thema ist natürlich auch immer der Unterhalt. Das heißt, je nach Lebensplanung und je nach Gestaltung des Ehelebens und auch inwieweit beide Eheleute arbeiten oder nicht und es dann zu einer Scheidung kommt, wird einmal geprüft, wer hat Schuld an der Scheidung und dann, ob der andere, der nicht Schuld hat, einen Anspruch auf Unterhalt hat.
Also auch wenn man keine gemeinsamen Kinder hat, dann ist das schon auch Thema mit dem Unterhalt?
Kann Thema sein, wenn jetzt ein Ehepartner nicht Vollzeit arbeitet, weil eben die Ehe so aufgebaut war, einer arbeitet Vollzeit, der andere Teilzeit und kümmert sich um Haushalt oder sonstige Belange und das Einkommen nicht dem entspricht, dass man den Lebensstandard, sage ich, einerseits weiter aufrechterhalten kann, aber auch unter Umständen von dem Einkommen nicht leben kann, was ja oft auch pensionsrechtliche Folgen hat, wenn man nicht Vollzeit arbeitet, dann wäre auch das ein Thema.
Sie haben es zwar schon angesprochen, vor allem wenn es finanziell große Unterschiede oder eine Erbschaft gibt, die ansteht. Was würden Sie noch sagen, für wen eignet sich ein solcher Ehevertrag? Ist das etwas, was Sie jedem empfehlen oder gibt es da wirklich Fälle, wo Sie sagen, da macht es mehr Sinn und bei anderen macht es wenig Sinn?
Also wo es unter Umständen Sinn macht, ist, wenn man schon vor der Ehe sich eine Wohnung angeschafft hat oder eine Liegenschaft angeschafft hat, die schon ziemlich abbezahlt ist, dann macht es jedenfalls Sinn, weil das Thema sein wird, im Falle einer Scheidung, kann ich weiter in der Wohnung bleiben? Regeln wir das vorab, egal welche Umstände sind, die bleiben bei dem, der sie schon vorher gekauft hat. Sind diese restlichen Verbindlichkeiten, die man als Kreditraten zurückzahlt, sind die aufzuteilen? Gibt es dafür einen Ausgleich? Also das ist oft so ein Punkt, der zu Streitigkeiten führt. Thema auch oft einmal, wenn einer der Ehegatten ein Unternehmen führt und der andere Ehegatte dort mitarbeitet, mitwirkt. Wie wird das gehandelt im Falle einer Scheidung?
Sind das dann eher Jüngere oder Menschen von jedem Alter, die zu Ihnen kommen und einen Ehevertrag aufsetzen?
Also es ist jegliche Altersstufe davon umfasst, was bei Leuten oder Eheleuten, die später erst sich entscheiden zu heiraten, ist es ja oft nicht die erste Ehe, kann ja schon die zweite, dritte sein, da ist oft die Intention, naja, jetzt habe ich schon eine, zwei geschiedene Ehen hinter mir, die haben mir nicht nur Substanz körperlich gekostet, sondern auch viel Geld, also ich will jetzt da vor dem nächsten Mal eine Regelung finden. oder aber auch, dass die jeweiligen Eheleute schon Kinder aus früheren Ehen haben und das, was bisher erspart worden ist oder was einfach da ist an Materiellen, die Kinder bekommen sollen und eben nicht dieser weitere Ehepartner. Das geht durch alle Altersstufen.
Also auch im Falle des Ablebens, dass man das regelt?
Erstens das und zweitens natürlich auch für den anderen Fall.
Wenn man sich jetzt dazu entschließt, einen Ehevertrag aufzusetzen, an wen wendet man sich? Was sind dann so die ersten Schritte, die man tätigen muss?
Also man sollte sich einmal zuerst untereinander im Klaren werden, was ist zu regeln oder was wollen wir regeln. Dann empfiehlt es sich natürlich, eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt zu kontaktieren, weil die einfach in der Materie, sage ich jetzt, drin sind, auch durch die Vertretungen in Entscheidungsverfahren oder Familienrechtsangelegenheiten, also auch immer mit den aktuellen Entscheidungen vertraut sind, was kann geregelt werden, was sollte geregelt werden, wo könnte es ein Problem geben. Dann wird dieser Ehevertrag inhaltlich besprochen, also die Hauptpunkte, die ich regeln kann, sind eben materielle Angelegenheiten, sprich finanzielle Angelegenheiten, Vermögensangelegenheiten und die Unterhaltsangelegenheiten zwischen Ehegatten. Was ich im Vorfeld aber nicht regeln kann, also wenn es ein junges Paar kommt, erste Heirat, planen Kinder zu bekommen, ich kann jetzt nicht in dem Ehevertrag schon detailliert bestimmen, wenn die Ehe mal in die Brüche geht, bleibt das Kind, das ja noch gar nicht auf der Welt ist, bei dem oder dem Ehepartner oder der hat die Obsorge. Dahingehend kann ich nur Absichtserklärung festhalten, aber keine konkreten Regelungen. Und dann bespricht man das Ganze, nachher wird das formuliert und aufgesetzt und dann ist es beim Ehevertrag so, der kommt rechtswirksam erst zustande, wenn das eine bestimmte Formpflicht berücksichtigt, das ist die sogenannte Mantelung. Das heißt, der fertige Vertrag wird dann unterfertigt in einem Notariat und der wird dann gemantelt und dann ist das diese Notariatsform Pflicht Genüge getan.
Also es klingt so, als wäre der erste Schritt recht individuell dann, was die Leute alles drin haben möchten und dann gibt es sozusagen noch formelle Vorgaben, die den ganzen Akt gültig machen.
Genau so ist es. Also inhaltlich ist ein Ehevertrag immer individuell auf die Vertragsparteien abgestimmt. Also da können alle individuellen Wünsche besprochen werden und soweit möglich rechtlich auch berücksichtigt werden. Und dann müssen noch die Formvorschriften eingehalten werden.
Und der Gang zum Notariat ist ja immer auch mit Kosten verbunden. Können Sie uns vielleicht ungefähr sagen, wie kostspielig ein Ehevertrag ist oder ist das immer relativ
zu sehen? Also es ist grundsätzlich so, nicht erst der Gang für die Mantelung kostenpflichtig, sondern der Ehevertrag an sich kostet was. Genaue Beträge kann ich Ihnen nicht nennen, weil es immer davon abhängt, was regel ich drin. In welche Richtung geht es, über welche Vermögenswerte werden da Vereinbarungen getroffen und die legt man dann eigentlich der Arbeit zugrunde mit der Bemessungsgrundlage und daraus ergibt sich dann der Betrag.
Also je umfangreicher der Vertrag ist, desto kostspieliger kann man sagen.
Wobei man auch berücksichtigen muss, je mehr Vermögenswerte drin berücksichtigt werden, spielt sich aufs Gleiche, weil einfach die Bemessungsgrundlage das ist, worüber verfügt drin.
Was wir noch nicht besprochen haben, was aber sicher auch sehr relevant ist, ist die Gültigkeit eines solchen Ehevertrags. Kann man den prinzipiell auch wieder aufheben oder gilt der dann bis zum Ableben der zwei Eheleute?
Also der Ehevertrag wird eben einvernehmlich zwischen beiden geschlossen. Das kann ich sowohl vor der Eheschließung machen als auch in der Ehe. Manche haben das Gefühl, ich muss es vor der Eheschließung machen, weil wenn ich einmal verheiratet bin, dann ist vielleicht Bereitschaft nicht mehr so groß, das zu unterschreiben. Ich kann den Ehevertrag jederzeit abändern oder ergänzen, natürlich wieder in schriftlicher Form, wieder nur einvernehmlich. Kann ihn auch aufheben während der Ehe, auch wieder einvernehmlich. Ansonsten ist er gültig bis zum Fall der Scheidung oder eben bis zum Ablebensfall.
Und Sie haben jetzt auch erwähnt, dass man nicht nur vor der Ehe, sondern auch während der Ehe im Prinzip einen Ehevertrag aufsetzen kann. Passiert das häufig oder ist es bei Ihnen eher so, dass die Menschen, die zu Ihnen kommen, vor der Ehe bereits einen Ehevertrag aufsetzen?
Naja, es ist unterschiedlich. Also die Intentionen vor der Ehe ist das, was wir ja vorher schon besprochen haben. Mhm. Während der Ehe kann es natürlich auch sein, dass sich die Lebensplanung irgendwie in andere Richtungen entwickelt, das natürlich auch an Folgen geknüpft ist, sei es jetzt einkommenstechnischer Natur oder dass irgendwie ein größerer Vermögenserwerb vor der Tür steht, dass man dann in dem Zeitpunkt das aktuell vereinbart. Das ist ja immer so, man muss ja berücksichtigen, wenn jemand einen Ehevertrag schließt, weil er die Ehe schließt in die 20er, 30er Jahre. Wir haben ja in dem Sinn keinen Zeitablauf vor Augen. Kann sich ja im Laufe der Jahre, ich meine, so ein Ehevertrag kann ja sein, dass der überhaupt nie zum Zug kommt jetzt, dass diese getroffenen Vereinbarungen für eine Scheidung zustande kommen. Es kann auch sein, dass das dann erst in 20, 30 Jahren das schlagend wird und da kann sich ja sehr viel ändern. Mhm. Deswegen ist es auch oft so, dass das während der Ehe sich einfach die Situation zum Anfang verändert hat und man sagt, na, jetzt wollen wir eine Regelung, weil wenn doch noch irgendwas kommt, dann haben wir wenigstens das abgesichert.
Können auch unverheiratete Paare, die auch nicht vorhaben zu heiraten, einen Ehevertrag unter Anführungszeichen abschließen oder kann man rechtlich vorsorgen im Trennungsfall, wenn man nicht verheiratet ist und auch nicht vorhat zu heiraten?
Ja, also diesfalls heißt es dann nicht Ehevertrag, sondern es gibt ja diese Partnerschaftsverträge. Mhm. Man muss natürlich komplett unterscheiden. Wenn ich eine Ehe schließe, dann sind ja schon von Gesetzes wegen Rechte und Pflichten dran geknüpft, sei es für die Ehe, sei es auch für den Fall der Auflösung oder der Trennung oder der Scheidung der Ehe. Wenn man jetzt nicht heiratet, sondern in Lebensgemeinschaft lebt, dann habe ich eigentlich keinen gesetzlichen Rahmen, der mich in irgendeiner Form mit Rechten ausstattet oder auch mit Pflichten belastet. Solange man da keine Vereinbarung getroffen hat, ist das eigentlich wie so eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts anzusehen. Das heißt, man lebt zusammen, man finanziert was zusammen, aber wenn es dann zur Trennung kommt, dann gibt es keinen Maßstab und keine Regelungen, an denen ich mich dann halten muss von Gesetzes wegen, wie das jetzt bei der Trennung ist, sondern dann läuft es ab wie bei einer Gesellschaft. Das heißt, man schaut, wer hat was eingebracht und was ist da und schaut, dass man da eine Aufteilung herbringt. Wenn es jetzt aber auch so ist, dass oft einmal Partner, die nicht heiraten wollen, immer wieder der Klassiker Immobilie anschaffen, dann würde es auch empfehlen, wie regeln wir das irgendwann. Was natürlich dann bei der Lebensgemeinschaft, wenn da Kinder dabei sind, darf Kinder auf die Welt kommen. Wie sichert man dann das Konstrukt in der Gesamtheit ab? Ich meine, Kinder haben immer gegenüber dem Elternteil, wo sie nicht wohnen, einen Unterhaltsanspruch. Ob so gelässt sich auch meist, sage ich jetzt nicht immer, regeln. Aber dann das Gesamte, wenn dann die Partnerin, die Kinder auf die Welt gebracht hat, zu Hause ist in Karenz, sie hat keinen gesetzlichen Unterhaltsanspruch. Mhm. Das müsste man dann auch in einem Partnerschaftsvertrag regeln.
Also Sie würden auf jeden Fall empfehlen, dass man sowas auch macht, vor allem wenn eben einer der beiden nicht Vollzeit berufstätig ist.
Empfiehlt sich jedenfalls. Es ist halt immer so, im Zeitpunkt, wo man Lebensgemeinschaft eingeht oder wo eine Ehe geschlossen wird, sind hauptsächlich romantische oder emotionale Aspekte im Vordergrund. Und man denkt nicht an Möglichkeiten, die ja Gott sei Dank nicht immer und überall eintreten, aber die einfach passieren können. Und wie gestaltet man dann die Situation oder wie könnte man die Situation gestalten, dass sie für alle Beteiligten gewissermaßen Sicherheit bringt. Also kann nur noch einmal sagen, ein Ehevertrag oder auch ein Partnerschaftsvertrag, das sind Verträge und die kommen ja zustande, indem man einvernehmlich eine Vereinbarung trifft, dass die Wünsche beider Parteien berücksichtigt werden, soweit dies in einem rechtlichen Rahmen möglich ist. Also ein breites individuelles Spektrum besteht, um das zu gestalten. Und auch wenn man in dem Zeitpunkt, wo man eine Eheschließung in Betracht zieht oder eingeht oder Lebensgemeinschaft eingeht, natürlich an gewisse Lebensänderungen denken sollte. Wie könnte das sein? Ich meine, es heißt jetzt nicht, dass jeder einfach einen Ehevertrag schließen muss. Es ist wirklich individuell. Manche wollen es für ihre persönliche Sicherheit, manche haben andere Intentionen und manche sagen einfach, nein, ich brauche es nicht. Ja, also und genauso individuell, wie jeder Einzelne ist und seine Entscheidung trifft, kann ich auch den Vertrag gestalten. Aber grundsätzlich empfiehlt sich schon darüber, nachzudenken und zumindest Überlegungen zu machen. Man kann sich ja auch beraten lassen, macht das für mich Sinn? Es sind dann oft einmal bei Beratungen Themen, an die man gar nicht gedacht hat, dass man das regeln könnte oder sollte. Man kann dann nach Beratungen auch eine Entscheidung treffen, eigentlich brauche ich es nicht oder eigentlich wäre es doch zu überlegen. Und dann ist natürlich auch so, braucht man immer den Partner, nicht nur für die Ehe oder für die Lebensgemeinschaft, sondern auch zum Unterfertigen vom Vertrag.
Es ist auf jeden Fall eine Überlegung, die man tätigen sollte. Vielen Dank, Frau Dr. Konzett, dass Sie hier waren und alles Gute.
Danke für die Einladung.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.